Die Montage sind so gut für mich, wird da so gesungen, übersetze ich mal so. Und die Montage, zumindest der heutige Montag, der ist mitunter vielleicht gar nicht so gut, sondern stimmt uns nachdenklich. Aber wir werden das alles mal in Ruhe einordnen, die Nachrichten der vergangenen Woche. Und wie gewohnt ist Sergei Lochthofen bei mir am Telefon. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und muss gleich noch eine kleine Anmerkung machen. Déjà-vu erinnert mich natürlich auch an ein Déjà-vu. Es gibt ein großes Vorbild für die Platte, die Crosby, Stills, Nash & Young, ihre erste Platte, die eingeschlagen hat seinerzeit vor, ja, wie viele Jahren sind das, 50 Jahren.
Mehr als 50 Jahre,
ja. Déjà-vu, ja, und wird immer noch gespielt heute.
War ja auch Neil Young mit dabei. Ich wünschte mir, wir könnten einfach weiter über Musik reden. Wir müssen natürlich naheliegend über andere Themen reden. Und ich fasse noch mal zusammen. Am Samstagmorgen begann die US-Militäroperation Epic Fury, also gewaltiger Zorn gegen den Iran, unterstützt von Israel. Innerhalb von 12 Stunden soll es 900 Luftschläge gegen militärische Ziele im Iran gegeben haben. Offiziell angegebenes Ziel der USA, die Beseitigung der nuklearen Bedrohung durch den Iran. Inzwischen hat sich der Konflikt auch auf den Libanon ausgeweitet, weil die Hisbollah sich nun auch eingeschaltet hat. Und wir versuchen jetzt mal, Herr Lochthofen, eins nach dem anderen ein bisschen zu sortieren. Vielleicht erst mal die ganz grundlegende Frage, war der Angriff absehbar?
Ja, ich glaube, die ganze Entwicklung in letzter Zeit, vor allem innen- und außenpolitisch in Amerika, hat letztlich, sage ich mal, uns auch schon in den Vorgesprächen in den letzten Wochen ja dazu gebracht, davon auszugehen, dass dieser Schlag kommt. Erstens hat man das ja schon mal geübt letztes Jahr und es ist ja so verlaufen, dass am Ende sowohl die USA als auch Israel, also Netanyahu und Trump, zufrieden waren. Zweitens, Netanyahu hat großen Einfluss in Washington im Weißen Haus und versucht natürlich die Zeit, wo Trump am Ruder ist, maximal zu nutzen. Für Israel ist es eine existenzielle Frage, das Verhältnis zum Iran, seinen Atomwaffen, die möglicherweise schon in der Endphase des Baus sind und den Trägerwaffen, die sie haben. Insofern, es war klar und Trump ist innenpolitisch in Amerika unter Druck. Die Epstein-Papiere, da wird ja viel zurückgehalten. Man geht davon aus, dass da noch einiges zu Trump drin steht. Und die innenpolitische Lage mit Blick auf die Wahlen. Also ja, man konnte fast jede Woche damit rechnen, dass das passiert.
Also Sie haben es gerade nochmal ganz gut gesagt, weil darüber wird ja auch schon diskutiert, was nun der Kriegsgrund ist. Und ich habe es ja eben genannt, also Beseitigung der nuklearen Bedrohung heißt es offiziell. Das ist nachvollziehbar, das ist ja sozusagen dann ein Präventivangriff.
Ja, das Wort präventiv würde ich in dem Fall sozusagen als Alibi-Wort nehmen. Die Israelis sprechen davon, auch die Amerikaner. Sicher ist es so, dass der Iran nach diesen Atomwaffen nicht aus, sage ich mal, friedfertigen Gründen gestrebt hat. Man sieht ja in dieser Welt, ein Verrückter in Nordkorea wird ernst genommen, weil er Atomwaffen hat und keiner traut sich da irgendwas zu machen. Obwohl die Bevölkerung dort schwer drangsaliert wird, obwohl die Entwicklung da oben ja auch sehr verhängnisvoll ist in Korea. Die Iraner haben dies angestrebt. Wie weit sie damit sind, das ist jetzt eine Sache, wo wir immer wieder skeptisch sein können, zumal wir ja im Irak erlebt haben, wo der Vorwand war ja, dass da chemische Waffen eingesetzt werden könnten. Nicht, dass ich mich verstehe, dass das Saddam Hussein damals gestürzt worden ist, ist sicherlich eine richtige Entscheidung gewesen, aber der Grund war ein falscher, den gab es nicht. Und so auch hier müssen wir skeptisch bleiben, aber die Gesamtentwicklung, dass der Iran Atomwaffen anstrebt, die ist eindeutig und da spielten wir als Europäer mit unserer Naivität keine allzu gute Rolle, indem wir viele Jahre ja mit ihnen verhandelt haben, aber es hat nichts gebracht.
Dann, ich habe jetzt eben schon bei der Zusammenfassung extra auch nochmal mit erwähnt, dass es am Morgen begann, der Angriff, weil Sie gerade sagen, damals, wir kennen ja auch noch andere Interventionen, Irak, da habe ich immer so nächtliche Bilder in Erinnerung, deswegen auch die Frage, warum begannen die Kampfhandlungen eben erst am Morgen und nicht wie gewohnt, muss man ja fast sagen, in der Nacht?
Ja, ich habe am Sonntagmorgen um 6 Uhr das erste Mal Deutschlandfunk Nachrichten gehört, da war noch nichts von Krieg, aber es war eine Oman-Stimme, Außenministerium teilte mit, dass man gut in den Gesprächen vorangekommen ist und die Iraner zusichern, keine weiteres Material anzureichern, worum es ja auch in diesem Konflikt geht, also die Vorbereitung für eine Atombombe. Da dachte ich, oh, das reicht den Amerikanern mit Sicherheit nicht. Das ist jetzt sozusagen keine gute Formulierung. Also sie haben nicht gesagt, wir verzichten auf alles, ihr könnt alles haben, ihr könnt alles sehen, es ist vorbei. Das hätte vielleicht noch, ich vermute mal auch nicht, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, diesen Konflikt noch ein Stückchen rauszuschieben. Das haben sie nicht gemacht. Um 8 Uhr dann in den Nachrichten war dann von Angriff die Rede. Es ist tatsächlich so, dass es auffällt, an einem Sonnabendvormittag, nun ist das ein Werktag in Arabien, das ist wieder etwas anders als bei uns, aber Vormittag ist untypisch für so eine Geschichte. Wir denken an die Ukraine, wir denken an andere Kriege. Da fängt man meistens doch in der Nacht an, und um die Bevölkerung natürlich auch zu terrorisieren an dieser Stelle und alles, was dazu gehört. Es gibt so eine ziemlich klare Erklärung. Mossad, der israelische Geheimdienst, wusste um ein Treffen des Ayatollah Khamenei mit der Führungsspitze, der sich nach wie vor sicher fühlte, da man ja noch mit den Amerikanern verhandelte. Und deswegen hat man einfach die Zeit sich genommen und hat dann zugeschlagen, wo die sich alle getroffen haben. Deswegen ja auch die hohen Verluste in der Spitze, wo ja nicht nur der oberste Religionsführer ausgeschaltet worden ist, sondern auch die hohen Militärs und auch Vertreter der Revolutionsgarden und so weiter. Also das war eine einmalige Gelegenheit und deswegen hat man das gemacht. Und das zeigt ja auch, wie stark die Geheimdienste, der Mossad und der CIA, eingedrungen sind in die Führungsebene im Iran. Ohne dem ist das ja nicht möglich.
Nochmal zum Mitschreiben, Sie haben eben gesagt, hohe Militärs, aber eben auch der oberste geistliche religiöse Führer, Ayatollah Ali Khamenei, ist getötet worden. Das hat inzwischen auch das iranische Staatsfernsehen gebracht. Also ist davon auszugehen, dass das stimmt. Dann auch hier immer die Frage, der Diktator ist weg. Tut sich da jetzt wirklich was? Es gab ja auch Jubel auf den Straßen im Iran, dass eben jetzt Khamenei weg ist. Aber heißt das dann automatisch, dass jetzt dort, ich überspitze ein bisschen, die Demokratie jetzt zu blühen beginnen kann?
Also Regime Change.
Das ist das Stichwort.
Kann keiner heute mit Gewissheit sagen. Wir wissen, dass der Widerstand stark ist, dass es eine hohe Unzufriedenheit im Iran gibt. Aber wir wissen auch natürlich, dass die Revolutionsgarden als sozusagen politischer Teil des Militärs nach wie vor viele Anhänger zählt. Und die haben ja auch was zu verlieren. Das ist eindeutig so, denn diese Organisationen stecken ja tief in der Wirtschaft drin. Das heißt, das Wohlergehen von ihnen und ihren Familien hängt davon ab, dass sie weiterhin das Land aussaugen. Da wird es mit Sicherheit sozusagen Widerstand geben, selbst wenn da an irgendeiner Stelle die Eruption kommt und die Bevölkerung auf die Straßen geht. Also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach wie in Libyen oder wie im Irak. Insofern sage ich mal vorsichtig auch mit Aufrufen, jetzt geht doch mal auf die Straße und versucht mal sozusagen die Regierung zu stürzen. Wir haben das ja vor wenigen Wochen erlebt, wie viele Menschen dabei umgekommen sind in normalen Zeiten, ja. Und das sind jetzt extreme Zeiten. Also insofern bin ich noch nicht ganz so zuversichtlich wie viele andere, vor allem auch Exil-Iraner. Ich kann sie gut verstehen, wenn sie das sehen, dass sie hoffen, dass das jetzt schnell geht, zumal auch die Opposition nicht organisiert ist. Es sind viele verschiedene Gruppen. Im Augenblick spielt ja der Schah-Sohn Reza Pahlavi eine gewisse Rolle, aber ich glaube, niemand im Iran ist ernsthaft sozusagen der Meinung, dass das die Zukunft sein könnte, also wieder ein Schah-Regime, das ja auch seinerzeit das Land, sag ich mal, terroristische Weise regierte.
Ich habe es eingangs schon gesagt, Libanon hat sich inzwischen eingeschaltet, also Libanon in Form der Hisbollah, die jetzt nun auch Israel beschießt, und umgedreht Iran beschießt auch die benachbarten Golfstaaten, also Dubai und Katar, die wiederum Verbündete der USA sind. Meine Frage ist, wenn man so etwas beginnt, so eine Militäroperation, ich nenne es jetzt mal so, ist ja der Ausgang immer ungewiss, und wir wissen es auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie endet das Ganze. Das ist da auch schon ein hohes Risiko, was auch die USA in Form von Donald Trump hier eingeht.
Naja, Sie sehen ja schon am Morgen, dass die Börsen reagieren, dass der Ölpreis steigt. Putin profitiert davon natürlich sehr stark, weil er jetzt sozusagen der Hauptlieferant von Öl für die Schurken, also für die Chinesen, ist. Das iranische Öl war ja sonst auch sehr stark und wichtig für die Chinesen. Das fällt aus. Das heißt, also, es kommen ganz andere Dinge noch in Bewegung im Augenblick. Wir wissen auch nicht, wie lange die Amerikaner echt das durchhalten können, wenn wir im Augenblick eine Situation haben, dass mitgeteilt wurde, dass drei Soldaten getötet getroffen worden sind, also getötet worden sind. Das ist noch etwas, was die Öffentlichkeit in Amerika sicher verkraftet. Aber wir wissen, wenn es zu mehr kommt und wenn die Skyline in Dubai, wo viele Touristen festsitzen, rasiert wird mit irgendwelchen Mittelstreckenraketen, dann sieht die Sache schon wieder ganz schön anders aus. Also insofern, ich glaube, aus der Sicht von Israel läuft die Sache günstig. Man wird einen schweren Rivalen, eine schwere Bedrohung los auf diese Art und Weise. Die Iraner haben mit Sicherheit große Schwierigkeiten, das zu kompensieren, was jetzt zerstört worden ist. Aber ganz am Ende sind sie noch nicht.
Vielleicht können wir mal auch die grundsätzliche Frage stellen, die ja immer gestellt wird bei solchen Dingen. Ich habe ja schon gesagt, Sie meinten, Präventivkrieg trifft es nicht so ganz, aber trotzdem im Voraus sich schon einzuschalten. Wie weit ist diese ganze Aktion durch das Völkerrecht gedeckt?
Gar nicht. Das ist ein direkter, brutaler Überfall, aber darum schert sich ja Amerika nicht mehr. Das heißt, wenn Sie unsere Gespräche auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dem brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine nehmen, da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass das Führen solcher Kriege und der dauernde Zustand, Kriegszustand, wie er eben in Europa im Augenblick herrscht, letztlich dazu führt, dass an vielen anderen Stellen Regime, die sich vorher nicht getraut haben, kriegerisch direkt mit dem anderen oder mit dem Nachbarn, mit dem er immer irgendeinen Konflikt hat, das militärisch auszutragen. Das Vorbild dieses russischen Krieges, aber auch der Intervention der Amerikaner in Venezuela, ist eins, dass diejenigen, die die Kraft und die Macht haben in dieser Welt, jetzt viel schneller sozusagen schießen und wir noch mehr Kriege dazu bekommen. Wir sehen das ja schon Afghanistan, Pakistan, da läuft das ja auch schon in diese gleiche Richtung. Wir sehen das in Kambodscha, in Thailand. Und es gibt ja in dieser Welt hunderte Konflikte, die im Augenblick noch sozusagen ruhig sind, aber wo es auch jederzeit möglich ist, dass Kriege entstehen. Insofern sage ich mal, diese Art von brutaler Missachtung der internationalen geltenden Regeln, die man selbst auch unterschrieben hat, ja, das ist schon, sagen wir, beängstigend. Da ist nicht nur in Afrika oder am anderen Ende der Welt, wo die Kriege losgehen, sondern es betrifft auch andere Regionen inzwischen und wir werden noch mehr davon haben.
Auch das fasse ich gerne nochmal zusammen, mal zur Erinnerung, und da muss man ein bisschen historisch werden. Die Vereinten Nationen wurden ja am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Genau diese Regeln wurden ja aufgestellt, um einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Aber man kann es ja so ein bisschen zugespitzt sagen, schön, dass es diese Regeln gibt. Aber wenn es darauf ankommt, hält sich die USA, aber auch Russland, hält man sich eben nicht dran.
Naja, wir müssen uns das anschauen, ob das jetzt nur eine vorübergehende Phase ist und man irgendwann zur Vernunft kommt. Aber im Augenblick sieht das nicht so aus. Unter Donald Trump, die Amerikaner sind ja bereit, sogar Verbündete, also wie Dänemark, anzugreifen. Man hat ja ursprünglich in dieser Hysterie um Grönland ja nicht mal den militärischen Einschreiten ausgeschlossen. Das heißt also, die internationalen Beziehungen sind, wenn es um Friedenssicherung geht, auf das niedrigste Niveau gerutscht, wie es seit 1945 gewesen ist.
Eine Frage habe ich noch zu diesem Thema, noch mindestens eine Frage, und zwar, das klingt immer so ein bisschen nach Verschwörungstheoretiker und so Stammtisch und so, aber ich stelle sie trotzdem mal, ich habe ja schon gesagt, was der offizielle Kriegsgrund ist, die nukleare Bedrohung, aber wie weit spielt auch das iranische Öl eine Rolle oder ist das wieder nur so Verschwörungsschwurbelei?
Nein, Öl spielt immer eine Rolle. Ich glaube, wegen Somalia würden die Amerikaner nicht ganz so viel Aufregung verbreiten, auch die Israelis nicht. Ich habe das ja schon angedeutet. Der Iran ist beispielsweise ein sehr großer Lieferant an Öl. Das meiste Öl geht nach China. Das heißt, wenn Amerika die Ölquellen im Iran in die Hand bekommen sollte, dann hat man auch noch ein Druckmittel gegen die Chinesen. Dann bleibt nur noch Russland als sicherer Lieferant übrig, weil Russland natürlich an den Unterstützung im Krieg durch die Chinesen angewiesen ist und sich natürlich freuen würde, wenn man der Hauptlieferant der Chinesen wird. Das heißt, da gibt es ja auch immer andere Zusammenhänge, die dann noch eine Rolle spielen in so einem Konflikt. Zugleich habe ich das Gefühl, auch gerade nach dem Beispiel Venezuela, dass die Amerikaner gar kein Interesse haben an einem Regime Change. Das heißt, sie haben kein Interesse, dass möglicherweise eine linke Opposition, Mujahideen oder wie auch immer wir sie dann nennen wollen, an die Macht kommen. Wir wissen das ja schon aus den 50er Jahren. Da gab es ja eine gewählte Regierung unter Mossadegh damals, die wurde weggeputscht von den Engländern und den Amerikanern, weil sie ihnen zu link war, weil sie die Ölquellen verstaatlicht hatte. Das heißt also, hier gibt es auch noch ganz andere Überlegungen an dieser Stelle, an diese Dinge ranzukommen, und ich schließe nicht aus, dass die Vorstellungen in der amerikanischen Administration in die Richtung gehen, ein Militärregime, eine Militärdiktatur zu errichten, wo eben halt das iranische Militär an der Macht bleibt, die Ayatollahs sozusagen von der Macht getrennt werden und auch die Revolutionsgarden möglicherweise in die Armee eingegliedert werden und wir eine ganz andere, aber eine sehr straffe diktatorische Situation haben.
So oder so, Herr Lochthofen, wir wissen es nicht hundertprozentig, wie es weitergeht. Das ist auch Teil des Problems und auch Teil der Entscheidungsträger, die den Ausgang nicht kennen. Und eins ist klar, wir werden auch nächsten Montag im Espresso-Plausch weiter drüber reden. Wir machen jetzt erstmal einen Themenwechsel. Und ich glaube, wenn man sich die ganzen Espresso-Pläusche hintereinander anhört, auch die vor 10 Jahren, dann merkt man, es tauchen immer wieder ähnliche Begriffe und Namen auf. Donald Trump ist einer, AfD ein anderer. Wir hatten erst vergangene Woche die AfD erwähnt im Zusammenhang mit Vetternwirtschaft. Diese Woche ist das Thema ein Gerichtsurteil, denn das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextrem einstufen und behandeln. Das hat das Verwaltungsgericht Köln jetzt vergangene Woche entschieden und der Ausgang des Hauptsacheverfahrens muss erstmal abgewartet werden. Wie ist das Urteil zu bewerten und was bedeutet das für die AfD in dem Zusammenhang?
Naja, vor deutschen Gerichten weiß man ja nie genau, welches Argument zieht. Wir hatten ja beim NPD-Verbotsverfahren ja eine Situation, wo zwar das Material ausgereicht hat, aber die Richter sagten, die ist so unbedeutend der Partei, dass da werden wir kein Verbot legalisieren. Das heißt also, die sind zu klein und zu unwichtig. In diesem Fall ist es oft andersrum, dass man sagt, ja, die sind so wichtig, weil sie schon so viele Leute hinter sich haben bei den Wahlen, da kann man die nicht einfach verbieten. Und jetzt geht das Geziehe und Gezerre vor Gericht natürlich weiter. Es ist keine Hauptentscheidung, das heißt also, es gibt noch weitere Stufen des Verfahrens. Die ist erstmal ärgerlich für alle, die, sage ich mal, der Meinung sind, dass ein Verfahren zum Verbot dieser Partei wichtig wäre. Trotzdem, sage ich mal, uns hier betrifft es nahezu nicht. Wir haben eine gesichert rechtsextreme AfD in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, inzwischen auch in Niedersachsen. Das heißt, es gibt auch noch einen anderen Weg, diese Dinge festzustellen, das heißt von Land zu Land. Und das läuft ja auch parallel dazu. Das heißt, ich würde an dieser Stelle sozusagen bei aller Enttäuschung die Sache nicht mehr dramatisieren, als sie ist. Wir werden sehen, was im Hauptverfahren rauskommt. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, nach wie vor, da diese ganzen Geschichten in Deutschland ja sehr lange dauern, das geht ja über Jahre, solche Sachen, würde ich ein Verbotsverfahren anstreben, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass übers Land gesehen, vor allem auch in Ostdeutschland, genug Material zusammenkommt, um eine Bestätigung zu bekommen.
Und vielleicht, um es nochmal zu sagen, was Sie jetzt eben gerade gesagt haben, ist ja auch ein Vorschlag von SPD-Innenminister Georg Mayer, also Thürings Innenminister, der eben sagt, man soll erstmal von innen heraus, also die Landesverbände erstmal da vielleicht anfangen und nicht das große Ganze sehen. Also das haben Sie ja im Grunde eben auch gesagt, wenn ich das recht verstanden habe.
Ja, ich gehe mal davon aus, es gibt Unterschiede sicherlich in Schleswig-Holstein, die sind insgesamt politisch etwas ruhiger, als es vielleicht in Sachsen oder Thüringen der Fall ist, und wir werden sehen, wie in Baden-Württemberg jetzt die Wahlen ausgehen, wird ja auch nochmal spannend. Also ich glaube, wir sollten auch sagen wir, durch Rückschläge in so einer Entwicklung die Dinge nicht zu sehr dramatisieren. Also insofern sage ich mal weitermachen, und dass die AfD in Thüringen gesichert rechtsradikal ist, daran zweifelt ja niemand, selbst glaube ich die AfD nicht.
Gegen Ende des Gesprächs nochmal ein Thema, was mich auch beschäftigt hat. Ich weiß, dass Sie nicht der größte Fan von unserem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sind. Wie haben Sie denn die Berlinale-Debatte verfolgt? Also zur Erinnerung, es gab ja jüngst die Berlinale, die internationalen Filmfestspiele Berlin, und es gab wieder mal eine Preisverleihung. Es gab da unter anderem auch einen palästinensischen Preisträger, der sich da nochmal pro Palästina ausgesprochen hat, und einige haben es auch als Drohung empfunden. Bundesumweltminister Carsten Schneider, der anwesend war, ist deswegen rausgegangen, und es gab vergangene Woche eine Sondersitzung, wo man deswegen die Leiterin Trisha Tuttle, so ist nach außen gedrungen, ablösen wollte. Man hat es nun nicht gemacht, aber nun ist der Scherbenhaufen irgendwie da. Wie bewerten Sie das? Man muss dazu sagen, die Bundesregierung ist Geldgeber der Berlinale, deswegen mischt sie sich da ein. Wie haben Sie das Ganze verfolgt?
Na, erstmal ist es gut, wenn sozusagen der Versuch des Staates, der Politik, in einen Kulturbetrieb direkt reinzuregieren abgewehrt worden ist. Das heißt also, ich sehe den Schaden nicht so, wie Sie ihn sehen. Ich sehe eher die Situation der Kultur gestärkt, indem man sozusagen das, was da kurz vor diesem inkriminierenden Treffen stattfand, berichtete, dass da sozusagen Köpfe rollen und so weiter, dass alles nicht stattgefunden hat. Das heißt, die Kultur hat widerstanden und es ist gut so. Also ich glaube, wir sehen ja auch schon jetzt Versuche, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, die AfD, wenn es um Bauhaus-Tradition geht, betrifft uns ja auch hier in Thüringen und wir wissen, was das für eine Geschichte, schwere Geschichte ist, dass man versucht, politisch sozusagen in die Dinge hineinzuregieren. Das ist erstmal abgewehrt worden. Zweitens bleibe ich bei meiner Meinung, dass Herr Weimar ein straffer Konservativer ist. Das war der Wert für Merz, ihn dahin zu setzen. Gerade im Kulturbetrieb, der traditionell etwas eher links ist insgesamt in einem Land, glaubte man zumindest, so kriegt man die Dinge gut in den Griff, aber der Mann ist völlig überfordert. Das heißt, wenn ich so eine Veranstaltung ankündige, ein Spitzentreffen, ein Krisentreffen nach den Ereignissen, die da stattgefunden haben, und habe keine richtige Vorstellung, wie ich das sozusagen umsetzen kann, hinterher gehen alle auseinander und sagen, war einfach nur warme Luft, das ist natürlich professionell gesehen schwach. Ich vermute mal, der Mann wird sich an dieser Stelle nicht unbedingt halten können.
Wir haben heute so viele Krisennachrichten besprochen, besonders die Situation im Iran, der Konflikt im Iran. Was wird da draus? Haben Sie noch eine gute Nachricht für uns gefunden?
Oh, ich habe so mehrere eine sogar. Interessante und eine gute. Sie haben ja ganz vergessen, dass heute noch eine hohe Premiere ist in dieser Welt. Die Gattin des amerikanischen Präsidenten steht dem Sicherheitsrat in der UNO vor. Mhm. Ja, ich bin ja schon mal froh, dass das Schwiegermutter, die war zu alt, die ist gestorben, sonst wäre die vielleicht dahin gefahren. Ja, das zeigt erstmal, welche Art von Vetternwirtschaft uns ins Haus steht, wenn erstmal eine rechtspopulistische Partei regiert. Ja, da sind diese Vetternwirtschaftsgeschichten in den Verbänden, bei den Abgeordneten, die wir ja in letzter Zeit im Zusammenhang mit der AfD so intensiv diskutiert haben, noch gar nichts dagegen. In Amerika ist ja direkt Korruption überall im Gange. Und jetzt, dass eine Melania dahingesetzt wird, finde ich auch bemerkenswert. Das erinnert mich sehr an Caligula, also den römischen Kaiser. Mhm. Der hatte dann, um die Senatoren zu ärgern, sein Lieblingspferd zum Senator erklärt und hat es in den Senat gesetzt. Und die Senatoren mussten antreten und mit dem Pferd wichtige Dinge besprechen. Das heißt, so ein bisschen hat sich da der Donald Trump, glaube ich, angelehnt und hat jetzt seine Frau in den Sicherheitsrat geschickt, was in dieser Form noch nie stattgefunden hat. In der Regel
sitzt das ist die interessante Meldung, aber jetzt bitte noch die gute Nachricht.
Die gute Nachricht ist, Sie sind ja Sportinteressierte, die kommen nicht von Rot-Weiß, die machen genau das, was ich gesagt habe. Leider, sage ich mal, ist in die Luft ausgegangen. Im Augenblick machen sie uns nicht viel Freude, oder?
Nee, ich muss auch sagen, ich verfolge es auch wirklich nur punktuell, weil man immer weiß, am Ende,
es geht ja immer um den ersten Platz und erreicht den nicht. Die sind sehr gut am Wochenende gewesen. Die sind Pokalsieger geworden in Deutschland und das aus Thüringen heraus finde ich eine super Leistung. Ich hätte mich gefreut, wenn das die Erfurter Ränge gewesen sind. Die kämpfen ja auch wacker in der ersten Bundesliga. Aber dass die Sularen Pokalsieger geworden sind, das ist schon eine tolle Nachricht, sollte man nicht einfach so drüber hinweggehen.
Ich überlege mal, Herr Lochthofen, ob Sie diese Nachricht nur raussuchen, weil Sie eben die raussuchen müssen, weil Sie mir beweisen wollen, dass es auch noch andere Sportarten gibt, oder ob Sie sich wirklich ehrlich dafür interessieren. Das würde
mich habe als Chefredakteur immer alles im Auge haben müssen. Und das ist so geblieben. Das heißt also, ich verfolge das jetzt nicht alles im Detail, aber wenn was Besonderes stattfindet, wie oder Thuringia Bulls, also die Rollstuhl-Basketballer, das habe ich schon alles sozusagen im Augenwinkel, auch bei der Olympiade und so weiter. Das kann man aber mit Ihnen besprechen. Sie ärgern sich ein bisschen darüber, wenn Sie es nicht mitkriegen. Herr Rose ist da stoisch und da bleiben wir, das Thema Sport bleibt da draußen. In der Regel.
Also ich finde es gut, dass das Thema Sport weiter bei uns zumindest drin bleibt. Nächste Woche ist übrigens Herr Rose dann wieder an dieser Stelle, aber Sie sind natürlich dann weiter wieder im Gespräch. Da gibt es den nächsten Espresso-Plausch. Ja. Kommen Sie jetzt erstmal gut durch die Woche, Herr Lochthofen. Vielen Dank.
Wir schauen uns mal an, dass die uns nicht so sehr aus dem Iran herein regieren, sage ich mal. Aber es ist schon ernst. Krieg ist Krieg.
Krieg ist Krieg und wir beobachten es weiter. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Tschüss.